Wir sind letzthin als Familie im McDonald's gehockt und haben ein schnelles Essen zu uns genommen, wie man das ja so macht. Also uns war im Tessin, einfach, dass jetzt sich da niemand irgendwie gerade so angesprochen fühlt oder betüpft fühlt. Es war im Tessin in einem McDonald's, also es war sicher niemand von euch dort gewesen. Wo wir so da waren, am Essen, Noemi und ich, also meine Frau, haben rumgeschaut. Und da ist uns etwas aufgefallen. Wir haben verschiedenste Familien gesehen, die an ihrem Tisch gehockt sind und gegessen haben. Und ganz viele von diesen Eltern waren am Handy. Und mir ist das zuerst gar nicht aufgefallen. Nur immer mich dann auf das hingewiesen und so. Und dann haben wir das ein bisschen beobachtet. Und dann habe ich schon irgendwie gedacht, wir sind schon in einer komischen Welt. Ich habe mich dann gefragt, zwei Sachen habe ich mich gefragt. Erstens einmal, was tun die Leute eigentlich dauernd auf ihrem Handy anschauen? Habt ihr euch das auch schon überlegt? Was gibt es denn eigentlich die ganze Zeit anzuschauen auf dem Gerät? Also ich weiss es schon auch, aber gleich frage ich mich da manchmal. Und die zweite Frage, die ist ein bisschen ernsthafter gewesen. Ich habe mich dann gefragt, was gibt es für ein Bild für die nächste Generation, für Kinder von diesen Eltern, wenn sie irgendwie sogar in der Freizeit, sogar beim Essen, ihre Eltern sehen, wie sie die Handys in der Hand haben. Und ich glaube, das ist ja mittlerweile ein Phänomen, das man überall sieht. Beim Autofahren, beim Laufen, beim Zugfahren, beim Einkaufen, beim Warten auf irgendetwas. Die Leute haben ihre Handys davor. Und ich rede heute nicht über Handys, aber das ist ein Ausdruck von dem, was Soziologen heutzutage als ein Phänomen von unserer Zeit beschreiben, nämlich, dass es einen Kampf gibt um unsere persönliche Aufmerksamkeit. Also hat das noch nichts mit Glauben und Gott und so zu tun. Es gibt einen Kampf um unsere Aufmerksamkeit in dieser Welt. Das wirklich Wertvolle in der heutigen Zeit, sagt man, ist nicht nur Gold oder Erdöl oder sonstige Ressourcen, sondern unsere menschliche Aufmerksamkeit, also deine und meine Aufmerksamkeit, gilt heutzutage als eine ganz wertvolle Ressource, Rohstoff. Es gibt Milliarden Unternehmen, wie Google, Meta und so weiter, Facebook ist von Meta und so weiter, die machen ihre Milliarden mit unserer Aufmerksamkeit. Es werden Apps entwickelt, die extra so gemacht sind, dass sie unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und sie werden extra so programmiert, dass sie uns eigentlich süchtig machen. Immer wieder schauen, immer wieder zu sehen, wie viele Leute haben schon meinen Beitrag gesehen. Oder was und was läuft Neues. Und welches Filmchen über Katzen ist jetzt auch wieder online. Und so weiter. Und dann ist es ja nicht nur das. Nicht nur das Handy. Ganz viel in unserer Welt buhlt um unsere Aufmerksamkeit. Sei da der Fernseher, sei da die Werbung, sei das irgendwelche Hobbys, unseren Job natürlich. So viele Sachen buhlen um unsere Aufmerksamkeit, versuchen unsere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und wir können unser Leben mittlerweile, ich würde es mal so formulieren, in einem Dauerablenkungsmodus verbringen. Also wir können dauernd Ablenkungen in unser Leben hineinnehmen. Von einer App zur nächsten, von einer Zeitung zur nächsten, von einem Buch zum nächsten, von einer Serie zur nächsten, von einem Hobby zum nächsten, von einem Verein zum nächsten. Unser Leben kann so vollpflastert werden mit Ablenkungen. Vor 40 Jahren hat ein Theologe, nämlich der Richard Foster, Folgendes gesagt, er hat gesagt oder geschrieben: Oberflächlichkeit ist der Fluch unserer Zeit. Das hat er irgendwann in den 1980er Jahren geschrieben. Und wenn das schon damals ein Thema war, wie viel mehr ist das Thema in der heutigen Zeit? Und wenn man mich fragen würde, was ist für dich als noch relativ junger Mensch etwas, was dir Sorgen macht im Hinblick auf die Zukunft, dann sind es nicht nur so die offensichtlichen Krisen, weil ich meinte, die kommen und gehen immer mal wieder. Was mir fast ein bisschen mehr Sorgen macht, ist eine zunehmende Oberflächlichkeit von uns Menschen. Wenn man so ein bisschen umschaut und umlässt, dann beobachte ich, dass viele Menschen das, was sie glauben, das, was sie vielleicht auch politisch davon überzeugt sind, so oft nicht zu Ende denken. Und nicht nur das. Menschen treffen Entscheidungen, wo man denkt, hey, das ist nicht fertig gedacht. Vielleicht in Bezug auf Geld, vielleicht in Bezug auch auf Sex. Mit wem habe ich Sex und wie früh und so weiter. Das ist nicht nur eine Frage von Ethik. Das ist eine Frage von Oberflächlichkeit. Eine Frage von, wie denke ich die Sachen zu Ende. Und da macht mir manchmal schon ein bisschen Sorgen. Dass ich mich frage, wo führt das an? Wenn wir so ein bisschen eine oberflächliche Kultur, Gesellschaft werden, nächste Generationen nachkommen, wo ihre Eltern sehen, die dauernd an den Handys sind, zum Beispiel. Ja, ich weiss jetzt nicht, was das mit dir macht. Du denkst, ich habe eigentlich gute Nachrichten erwartet, wenn ich in die Kirche gehe. Schön sind ihr da. Willkommen zu einem schönen Gottesdienst. Die Frage, wo ich ein bisschen nachgehen in diesen nächsten Wochen, ist eigentlich folgende. Gibt es eine Übung oder eine Gewohnheit vom Weg von Jesus, die uns helfen kann, im Lärm und im Chaos von dieser modernen Welt, in der wir drin leben, trotzdem aufzublühen? Trotz allem, was um unsere Ablenkung, um unsere Aufmerksamkeit ruft, wie können wir Menschen sein, die aufblühen, zumindest in dem Innen, wo alles auf uns einprasselt. Und ich glaube, ja, es gibt so eine Gewohnheit, es gibt so eine Übung vom Weg mit Jesus und es ist eben das Stille und Alleinsein. Und darum werden wir uns in den nächsten 3 Wochen mit dieser Predigtreihe beschäftigen, Einladung zur Stille. Und es ist eine Reihe, die so ein bisschen zu dem übergeordneten Thema passt, wo wir seit dem letzten Sommer immer mal wieder dran sind, nämlich die Frage, was bedeutet es, heute und jetzt hier im oberen Wienental dem Weg von Jesus zu folgen? Was bedeutet es, von ihm zu lernen? Was bedeutet es, ein Lehrling, ein Jünger von Jesus zu sein in der heutigen Zeit? Und eins von diesen Zielen, wo wir immer wieder darüber reden, ist, dass es darum geht, im Alltag, also nicht nur am Sonntagmorgen, sondern wirklich im Alltag mit Jesus zusammen zu sein. Und das ist ja einfach gesagt, so, ja, wir müssen einfach immer mit Jesus zusammen sein. Ich meinte, es gibt auch Übungen, es gibt Gewohnheiten, die uns helfen, in unserem Alltag das wirklich dann auch zu realisieren. Und eine so eine Übung, so eine Gewohnheit haben wir im letzten Herbst angeschaut. Dort ist es uns Hören auf Gott gegangen. Also wie können wir in unserem Alltag ganz praktisch anfangen, immer wieder auf Jesus zu hören. Und dort greifen wir eine Art wirklich auf. Und heute geht es eben, oder die nächsten 3 Mal geht es eben um die Frage, wie können wir Stille und allein sein mit Jesus erleben und kultivieren. Und wenn du in diesen 3 Wochen nicht viel mitnimmst von diesen Predigten, etwas möchte ich, dass du mitnimmst, nämlich, dass es eine Einladung ist. Jesus lädt dich und mich ein, ganz persönlich, Zeiten dir rauszunehmen von der Stille und vom Alleinsein, wo du nur mit Jesus zusammen bist. Und dann schaust, was passiert. Ohne eine grosse To-Do-Liste, grosse Gebetsliste oder so hast, sondern einfach mal die Stille mit Jesus zusammen aushalten. Klammermerke, es muss auch nicht gerade eine Woche sein. Also für all die, die jetzt sich da ein bisschen Sorgen machen wegen dem, was der Reto erzählt, es muss nicht gerade eine Woche sein. 3 Minuten lange auch zum Start. Also, und was wir eben heute anschauen wollen, ist, dass Jesus selber das auch gelebt hat. Jesus hat selber so einen Rhythmus gehabt von der Stille und vom Alleinsein, den er in sein Leben integriert hat. Und darum steigen wir ein in dieser Geschichte von Jesus, wo er seinen öffentlichen Dienst antreten hat, ist er zuerst schon getauft worden. Und das war ein ganz besonderer Moment gewesen. Da ist der Heilige Geist auf ihn gekommen, so wie eine Taube. Und er hat eine Stimme gehört vom Himmel, von seinem Vater, der ihm zugesprochen hat, dass er sein geliebter Sohn ist. Und dort steigen wir ein, das ist Matthäus 3, Vers 17, dort heisst, da erklang eine Stimme aus dem Himmel. Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Das ist die Zusage vom Vater über Jesus. Und dann heisst es gerade nachher, danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel auf die Probe gestellt werden. Jesus fastete 40 Tage und 40 Nächte lang. Dann war er sehr hungrig. Das ist jetzt nicht so schwierig gewesen, zu herausfinden. Also wir müssen sehen, was da passiert. Jesus hat den Moment, wo er eingesetzt wird in seine Berufung, seine Taufe, die Zusage vom Vater, du bist mein geliebter Sohn. Und jetzt geht es los mit seinem Dienst. Und was macht Jesus als erstes? Ja, natürlich das, was alle machen. Er sucht sich einen Mitarbeiterstab. Wer hilft mir? Wer sind meine freiwilligen Helfer? Dann tut er ein Twitter-Konto einrichten und ein Instagram, damit er dann wirklich auch berühmt wird. Nein, er geht als erstes in die Stille. Er zieht sich zuerst zurück. 40 Tage, wir können sagen, du Jesus, jetzt geht's los. Hey, komm mit Gang. Und was macht Jesus? Er zieht sich zurück. Nicht nur einen Tag, 40 Tage. In die Stille, 40 Tage in die Wüste. Und das sagt uns schon mal ein bisschen etwas aus über die Prioritäten von Jesus. Und was mich dann an dieser Stelle immer wieder irritiert, vielleicht kannst du mir die nochmal einblenden, dass es dort heisst, dass der Geist Jesus in die Wüste geführt hat. Also der Heilige Geist führt Jesus in die Wüste. Und ich habe mich immer wieder gefragt, warum sollte der Heilige Geist so etwas machen? Meistens wird die Stelle da so gelesen, dass Jesus in die Wüste geht und dann im Moment von seiner grössten Schwäche, also nach 40 Tagen nicht essen und mal getrunken hat er sehr wahrscheinlich schon, das hält aber nicht aus, 40 Tage nicht essen, dass er also im Moment von seiner grössten Schwäche versucht wird vom Teufel. Und ich habe mich immer gefragt, warum würde der Heilige Geist das machen? Der Geist Gottes müsste doch Jesus so stärken, dass er bereit ist für die Begegnung mit dem Teufel. Das ist einer der entscheidenden Momente gewesen. Kannst doch nicht so geschwächt und völlig neben den Schuhen dem Teufel begegnen. Warum würde der Heilige Geist das eine Art von Jesus da verlangen oder ihn in so eine Situation hineinführen? Und Christen sagen das ja manchmal, ja, der Widersacher, der Teufel, der kommt genau dann, eben, wenn wir müde sind und wenn wir nicht mögen und wenn wir Hunger haben, der kommt er und dann bretscht er uns ab. Ich meinte, es geht da etwas anderes ab bei dieser Geschichte. Ich meinte, es geht andersrum. Die 40 Tage Fasten und Stille haben Jesus vorbereitet, haben ihn stark gemacht innerlich, dass er dem Teufel direkt begegnen konnte. Also die 40 Tage Fasten und Stille haben Jesus nicht nur Sie haben ihn schon auch geschwächt, körperlich. Also ich meine, 40 Tage Fasten, ich halte das schon fast, nur einen Tag halte ich schon fast nicht aus. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, 40 Tage nichts zu essen. Also viel Respekt für Jesus an dieser Stelle. Aber es geht nicht nur um das, sondern es geht darum, dass das in ihm innen, ihn anscheinend innerlich so stark gemacht hat, dass er nachher hat können, dem Teufel gegenübertreten und ihm widerstehen. Und der John Mark Comer sagt über diese Stelle, darum die Wüste, also das Alleinsein, dürfen wir nicht als Ort der Schwäche verstehen, sondern als Ort der Stärke. Durch die 40 Tage Fasten ist Jesus in der Stille so stark geworden, dass er den Versuchungen vom Teufel begegnen konnte. Und das ist ja dann der Punkt. Jesus begegnet in der Wüste dort mit dem Teufel seinen drei grössten Versuchungen. Die erste Versuchung ist offensichtlich, er hat Hunger gehabt, er hat körperliche Bedürfnisse gehabt. Und der Teufel kommt und sagt, hey, schau mal da, Stein, du bist Sohn Gottes, kein Problem, komm, schnelle Lösung, einfach schnell in die Mikrowelle und dann hast du es zum Mittag. So lösen wir amigs unsere Essensprobleme, oder? Das ist die eine Versuchung von Jesus, er hat Hunger gehabt. Die zweite Versuchung von Jesus ist die Geschichte mit der Berühmtheit gewesen. Jesus hat etwas bewegen in dieser Welt. Und der Teufel hat gedacht, oh, ich habe eine Idee für dich, komm, steh doch auf den Tempel rauf. Kommt dort runter, schaust, dass ein paar Engel dich auffangen. Hey, und was für eine Show hast du denn? Dann werden alle dich toll finden. Ich meine, dann wirst du auf YouTube Millionen von Klicks haben von diesem Film. Schnelle Lösungen für eine Versuchung. Und die dritte Versuchung von Jesus war noch, dass er die Welt retten wollte. Das war sein Auftrag, die Welt zu retten. Und wieder sagt der Teufel, ich hätte eine Idee für dich. Weißt du, die Welt gehört mir. Ich gebe dir sie, wenn du dich vor mir runterbeugst. Ob das wirklich dann funktioniert hätte, habe ich mir schon mal überlegt, bin ich mir nicht so sicher. Aber das ist ein anderes Thema. Aber wir sehen hier, Jesus wird mit seinen tiefsten Bedürfnissen, mit seinen tiefsten Versuchungen konfrontiert in der Wüste, ist aber so stark durch die Zeit der Stille, dass er widerstehen kann und sagen, nein, ich mache nicht die Abkürzung, ich mache nicht die Instantlösung. Ich tue nicht alles auf Amazon bestellen, sondern ich lasse mir die Zeit, bis der Moment gekommen ist, bis Gott so wirkt, wie er will. Das war die Versuchung von Jesus. Und er konnte dem widerstehen. Was bedeutet das jetzt für uns? Ich glaube, wenn wir uns in den nächsten Wochen vielleicht Zeit nehmen für so bewusste Zeiten von der Stille, vom Alleinsein, kann es ganz gut sein, dass in uns innen all das aufkommt, was wir eigentlich nicht wollen. Dass nämlich unsere tiefsten Ängste, unsere tiefsten Sorgen, unsere tiefsten Versuchungen, unsere tiefsten Herausforderungen aufkommen, weil wir plötzlich einmal still sind. Weil plötzlich die Flasche, die man immer schüttelt, oder, und dann stellst du sie mal an und dann setzt sich der Dreck ab. Es kann sein, dass solche Sachen aufkommen und sichtbar werden. Und das ist manchmal der Punkt, wieso dass wir nicht in die Stille gehen wollen. Wieso dass wir nicht allein sein wollen, weil wir Angst haben davor, dass so Sachen aufkommen. Und darum tun wir uns dann gerne ablenken mit allem Möglichen. Bei mir ist es so, wenn ich mir so Zeiten nehme von der Stille und ich mache das regelmäßig, ist eine Angst, die immer wieder in mir aufkommt, ist, dass ich nicht genüge. Dass ich mich zum Beispiel in meiner Aufgabe, in meiner Rolle als Pastor nicht genüge. Dass ich mich immer wieder frage, reicht das, was ich mache? Reicht das, was ich tue? Reicht das, was ich da investiere? Weil es hat so viele Leute und es hat so viele Fragen und man könnte und so weiter. Und immer wieder die Angst, es genügt nicht, was ich da gebe und was ich mache. Das ist für mich eine ganz tief sitzende Angst. Und die kommt immer wieder auf, wenn ich still bin. Und die Gefahr ist eben dann, wenn solche Ängste, solche Sorgen, solche was auch immer aufkommen in unserem Leben, dass wir dann schnell eine Ablenkung suchen. Was auch immer deine Ablenkung deiner ersten Wahl ist, sei das Fernsehen, sei das Netflix, sei das Essen, sei das was auch immer, Internet, Arbeiten, was auch immer, wir nehmen uns dann wie draus. Wir lassen die Gefühle, wir lassen die Versuchungen nicht aufkommen, sondern wenn uns schnell ablenken. Aber ich glaube, da liegt eine Chance. Wenn wir die Momente von der Selbsterkenntnis aushalten, darum sage ich, das Alleinsein ist ein Ort von der Selbsterkenntnis. Wenn wir das aushalten, dann liegt drin dann auch eine Zusage. Etwas, wo Gott wird reinreden in unser Leben rein. In der Stille, im Alleinsein. Zurück zu Jesus. Also, wir müssen uns vorstellen, er hat jetzt gerade frisch seinen Dienst als Messias angefangen, kommt zurück aus der Wüste. Und interessant ist, dass das in die Wüste gehen und zurückkommen und in die Wüste gehen und zurückkommen bei Jesus nicht etwas Einmaliges ist, sondern so wie ein Muster. Er geht immer wieder in die Stille, immer wieder ins Alleinsein. Und jetzt gehen wir in ein anderes Evangelium, Markus-Evangelium, also von Matthäus ins Markus. Und Markus, sein erstes Kapitel, ist eigentlich die Beschreibung vom ersten Tag, könnte man sagen, grob, von Jesus, wo er so seinen neuen Job als Messias anfängt. Und er ist total beliebt und es läuft mega gut. Er tut Leute heilen und die Leute kommen in Scharen und er tut predigen und er tut Dämonen austreiben. Und er macht das bis tief in die Nacht. Und dann geht er schlafen. Und dann lesen wir am nächsten Morgen. Am Morgen, als es noch dunkel war, verließ Jesus die Stadt, er ging an einen einsamen Ort und betete dort. Was machst du, wenn du eine anstrengende Woche hinter dir hast? Wenn es am Abend vorher spät geworden ist? Was machst du am nächsten Morgen? Viele schlafen wahrscheinlich aus, vielleicht lockere Joggingrunde, lang duschen, vielleicht ein Brunch oder so. Einfach ein bisschen chillen, ein bisschen nichts machen. Jesus macht nichts von dem, sondern er geht früh am Morgen an einen einsamen Ort zum Betten. Und zwar nicht, weil er muss. Nicht, weil das auf seiner To-Do-Liste steht oder weil der Vater das von ihm verlangt, sondern weil er weiß, dass das für seine Seele in dem Moment das Beste ist. Dass ihm das besser tut, als ausschlafen und Netflix schauen. Er weiß, dass das seiner Seele besser tut, in die Stille gehen und beten. Und dann geht es so weiter in dieser Stelle. Jesus ist weg und so, ein Zeitchen am Morgen. Und da heißt, Simon und die anderen suchten nach ihm. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle suchen dich. Und man merkt, die Jünger sind begeistert. Jetzt haben sie endlich die Aufmerksamkeit, die sie schon lange haben wollen. Auf Instagram tausende neue Follower und auf YouTube die Filme von den Heiligen von Jesus. Millionen von Klicks. Und jetzt muss man doch etwas machen. Jesus, jetzt musst du doch vor all die Leute anstehen und du musst predigen und dann muss man das Fußballstadion vom Dorf füllen und eine riesen Evangelisationsanlass machen, Jesus, komm, jetzt musst du. Das wäre wahrscheinlich so, wie wir denken, oder? Und ich finde das so schön, Jesus hat andere Pläne. Weil es heisst dann, er sagte zu ihnen, lasst uns in andere Dörfer in der Gegend gehen. Ihr könnt auch noch runterkommen. Ich will auch dort die gute Nachricht verkünden, denn dazu bin ich gekommen. Jesus geht weiter. Er lässt sich vom Erfolg, er lässt sich vom Moment, er lässt sich von der Menschenmasse nicht beeindrucken. Und das finde ich beeindruckend. Er kommt mit neuer Klarheit, er kommt mit neuem Fokus zurück aus dieser Zeit vom Alleinsein, aus dieser Zeit vom Gebet. Und man hat das Gefühl, Jesus ist total im Reinen mit sich und mit dem Vater. Er weiß, was dran ist. Er hat im Gebet gehört, was die nächsten Schritte sind. Und er lässt sich nicht ablenken von Erfolg oder von Misserfolg, sondern er weiß von seinem Vater im Himmel, was die nächsten Schritte sind. Und ich habe mir so überlegt, ist das nicht das, was wir uns auch wünschen würden? Ich habe es dir mal aufgezählt, alles miteinander. Dass wir einen neuen Fokus haben. Dass wir eine Überzeugung haben für unsere nächsten Schritte. Egal, was vielleicht die Umstände und so sind. Dass wir im Reinen sind mit uns und Gott, wenn wir wissen, wir sind am richtigen Ort, wir machen die nächsten richtigen Schritte. Und dass wir uns nicht von Erfolg oder Misserfolg abhängig machen. Mich fasziniert das, weil das ist etwas, was in der Stille zu finden ist. Jesus hat den Fokus, die Klarheit, nachdem er die Zeit mit Jesus verbracht hat, mit seinem Vater verbracht hat. Er kommt aus dieser Zeit raus mit diesem Fokus. Und ich glaube, diese Schätze, die sind zu finden, wenn wir das aushalten, dass wir mal im Alleinsein vielleicht eben schlechte Gefühle, Sorgen, Versuchungen und so weiter aufkommen. Wenn wir das aushalten, dann kann nach dem all das kommen. Neue Klarheit, neuer Fokus, neue Überzeugung. Und wie gesagt, der Rückzug oder das Muster bei Jesus, Rückzug und wieder dann Wirken und Rückzug und Wirken in der Öffentlichkeit, das gibt ein Muster bei Jesus, das sich dann immer wieder wiederholt. Und in allen vier Evangelien haben wir die Geschichte, die zeigt, dass Jesus genau das immer wieder gemacht hat. Er hat sich zurückgezogen und ist dann wieder zu den Leuten gegangen. Und zum Beispiel im Lukas-Evangelium hat es ganz viel von diesen Geschichten. Ein Beispiel, das ich herauspicken möchte, ist Lukas 5, dort heisst es, darauf verbreitete sich die Nachricht von Jesus noch weiter. Die Leute strömten in Scharen herbei. Da haben wir es wieder. Erfolg, Masse, die Leute interessieren sich, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Aber Jesus zog sich immer wieder in einsame Gegenden zurück und betete dort. Und es heisst da so schön, immer wieder. Er hat sich immer wieder die Zeiten genommen vom Alleinsein. Und die Stille ist zu einer Lebensgewohnheit geworden im Leben von Jesus. Und wenn man so ein bisschen durch das Lukas-Evangelium durchliest, dann kann man ein bisschen eine Tendenz erkennen, vielleicht lese ich die einfach rein. Okay, vielleicht lese ich die rein. Aber ich meinte zu sehen, dass es bei Jesus so ein bisschen ist, dass je mehr er zu tun hat, je mehr Leute etwas von ihm wollen, je mehr Probleme, dass er hat, wo er konfrontiert ist damit, umso mehr hat er die Zeiten, wo er sich zurückzieht und in die Stille geht. Und ich weiß nicht, wie das so bei dir ist, aber in meinem Leben ist es meistens eher umgekehrt. Also dann, wenn ich gestresst bin, also dann, wenn so viel läuft, dann geht meistens die Stille, die Zeit mit Gott irgendwo drüber runter. Weil ich habe ja so viel Besseres zu tun. Und ich kann ja die Zeit für so viel Besseres nutzen. Ich kann es für Wichtigeres brauchen. Aber lass mich einfach eins sagen. Wenn sogar Jesus, wo ja immerhin nicht einfach irgendjemand war, sondern der Sohn Gottes persönlich. Wenn sogar er immer wieder die Zeit gebraucht hat vom Alleinsein, von der Stille, vom Fokus auf Gott. Wie viel mehr brauchen wir denn das? Und ich glaube, es darf uns nicht wundern, wenn wir im Leben das Gefühl haben, oh, ich fühle mich so ausgelaugt oder oh, ich fühle mich irgendwie so gereizt und so unausgeglichen. Meistens fehlen uns genau die Zeiten vom Alleinsein, die Zeiten von der Stille mit Gott, wo es mal um nichts geht, sondern wo wir einfach die Zeit mit Gott zusammen haben. Das ist meine These. Vielleicht liege ich völlig falsch, aber wir könnten das ausprobieren in den nächsten 3 Wochen. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, schön, gute Geschichten, aber weißt du was, ich kann mir den Luxus von alleine und stille schlichtweg nicht leisten. Wenn du wüsstest, was ich für ein falsches Programm habe, dann ist das ein Luxus. Und sowieso, Jesus war ganz anders als ich. Jesus war Single und man weiss nicht recht, was er geschafft hat und hat auch nicht müssen recht schaffen. Und ja, was auch immer. Ja, du bist nicht Jesus. Also bist nicht in der Lebenssituation von Jesus. Eben, er war Single, er hat nichts recht geschafft. Darum möchte ich euch einfach noch ein paar konkrete Tipps geben mit auf den Weg, wie wir anfangen können, so eine Gewohnheit von der Stille und vom Alleinsein in unser Leben einbauen, egal, wenn wir nicht Jesus sind. Und vorweg möchte ich einfach sagen, sei gnädig mit dir selber. Erwart auch nicht zu viel von dir. Und der erste Tipp ist, kenn deine Persönlichkeit und deine Lebensphase. Nochmal, es geht um eine Einladung zur Stille. Es geht um eine Einladung in die Stille. Nicht um nochmal irgendein Gesetz oder nochmal eine To-Do-Liste, sondern es ist eine Einladung. Und dabei ist es wichtig, dass du dich selber kennst. Dass du weißt, was du für eine Persönlichkeit bist. Wenn du introvertiert bist, so wie ich, dann brauchst du wahrscheinlich mehr Zeit für dich und allein in der Stille. Wenn du extrovertiert bist und immer gern mega viele Leute um dich herum hast, dann brauchst du trotzdem auch mal Zeiten, wo du allein bist für dich und das Handy nicht dabei hast und die ganze Welt lässt teilhaben daran, dass du gerade einen schönen Sonnenuntergang siehst. Geniess ihn einfach für dich. Egal, was du für eine Persönlichkeit bist, wir brauchen alle die Zeiten, wo wir uns mal abnabbeln von dem, was passiert um uns und ganz mit Jesus zusammen sind. Also kenne ein bisschen deine Persönlichkeit, dann weisst du auch ein bisschen, was du brauchst. Ob es jetzt nur eine Stunde ist, oder ob es 3 Stunden sind, oder ob 5 Minuten völlig reichen. Weil du dann wieder so entspannt bist, dass alles gut kommt. Das Zweite ist, kenne deine Lebensphase. Es macht einfach einen Unterschied aus, ob du 3 kleine Kinder um dich hast, weil du Mutter bist und daheim bist. Es macht einen Unterschied, ob du pensioniert bist und alles gefüllt hast mit sonstigen Terminen. Es macht einen Unterschied, ob du studierst und nebendran noch 2 Nebenjobs musst irgendwie unter einen Hut bringen. Das sind alles Faktoren, die einen Einfluss haben. Und trotzdem glaube ich, dass es möglich ist, in jeder Lebensphase sich das einzubauen. Solche Zeiten von der Stille und vom Alleinsein. Und nochmal, sei gnädig mit dir selber. Wenn du nicht gerne allein bist, dann fang vielleicht mit 5 Minuten an, alle 2 Tage. Und dann kannst du es steigern. Aber ja, mach etwas, dass es dir nicht zu viel wird. Also kenne deine Persönlichkeit und Lebensphase. Das Zweite ist mir auch ganz wichtig. Es geht ums Probieren und nicht ums Leisten. Es geht nicht um eine Leistung. Also es gibt keine Mindesterwartung, dass ihr jetzt nächste Woche jeden Tag mindestens Minuten müsstet in der Stille verbringen. Es gibt auch keine Zusatzpunkte im Himmel, glaube ich. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie das Gott sieht. Aber ich glaube, es gibt keine Zusatzpunkte. Was Zusatzpunkte gäbe, wenn ihr ein bisschen weiter führen würdet, jetzt im Gottesdienst, das ist ein anderes Thema. Aber schaut, im Alleinsein, Stille und Alleinsein geht es darum, Sachen zu machen, die euch gut tun würden. Probiert Sachen aus, gerade so, wie es euch entspricht. Vielleicht ein Spaziergang im Wald und wenn du den Wald ganz blöd findest, ein Spaziergang am See, wenn du den See ganz blöd findest, hock irgendwo in deinem Garten, wo es gemütlich ist und so weiter. Jetzt im Sommer haben wir so viele Möglichkeiten, wenn es schön ist, zum draussen sein und dort eine Begegnung haben mit Gott, in der Stille, im Alleinsein. Lass Handy in der Wohnung, wenn du draussen bist. Solche Sachen. Probiere auch aus, in diesen Zeiten verschiedene auch Gebetsformen. Ich mache zum Beispiel da, ich habe gemeint, meine Zeit ist eigentlich immer am Morgen, meine Zeit von der Stille, da hocke ich in meinen Stuhl rein, zuerst bete ich, dass meine Söhne nicht gerade verwachen und nachher sage ich meistens so etwas wie, Jesus, da bin ich. Jesus, da bin ich. Und nachher schaue ich einfach mal, was passiert. Ich habe nicht meine grossen Gebete, die ich dann so aufsage, sondern eben, da sage ich manchmal einfach, Jesus, da bin ich. Und da kannst du auch so Sachen ausprobieren. Es gibt verschiedene so kurze Gebete, die man wie kann wiederholen in so einer Zeit von der Stille. An diesem Punkt möchte ich auf das Buch hinweisen hier vom Johannes Hartl. Das heisst «Einfach Gebet». Und das hat einige ganz gute praktische Anweisungen, Ideen, wie man so eine Zeit von der Stille kann gestalten kann. Das Buch könnt ihr in der EVB beziehen. Das ist sehr empfehlenswert. Es ist leicht geschrieben, es ist dünn, man kommt gut durch. Es gibt auch ein Hörbuch für alle. Genau. Das einfach als kleinen Tipp, wenn ihr noch mehr so Anleitungen braucht, zum Ausprobieren. Und der dritte Tipp ist noch, überleg dir, wie du kürzere und längere Zeiten kannst so in deinen Alltag einbauen. Eben wie gesagt, vielleicht bist du Mutter von 3 Kindern und du hast maximal 3 Minuten, wo es mal am Tag ruhig ist. Hey, super. Das ist gut. Aber du doch dann in diesen 3 Minuten nicht das Handy vornehmen oder gerade irgendwie den Computer anlassen, sondern nimm dir die Zeit mal von der Stille. Vielleicht fährst du mit dem Auto arbeiten. Dann tu doch in dieser Zeit nicht unbedingt an Radio Argovia hören, sondern tu einfach die Stille aushalten im Auto. Vielleicht tust du auch einkaufen und dann stehst an den langen Kolonnen oder? Und regst dich auf, dass du die falsche Kolonne verwünscht hast. Nimm das gerade als einen Moment, wo du kannst einfach die Stille aushalten und Gott suchen in diesem Moment. Es gibt eigentlich im Alltag ganz viele Situationen, wo wir könnten so kurze Zeiten von der Stille einbauen. Früher hat man dem Langeweile gesagt. Das kennen wir nicht mehr, seit wir Handys haben. Aber es hat es mal gegeben, so einen Moment, wo wir gelangweilig waren. Das wäre eigentlich ein Moment für Stille mit Gott, für Gebet. Und das Zweite aber dann eben ist nicht nur kürzere Zeiten, sondern überlegen, kann ich längere Zeiten vielleicht in meinen Alltag einbauen? Aktuell läuft ja gerade das Freundschaft mit Gott Wochenende, zusammen mit der Fabrikkirche. Und dort ist wirklich die Idee, dass man mal 48 Stunden sich rausnimmt und dann einfach eine Zeit hat vom Sein mit Gott, ohne viel Ziel, ohne viel Absichten. Und schauen, was dann passiert. Im Gebet, in der Stille. Und vielleicht kannst du dir 48 Stunden nicht gerade rausnehmen. Denn vielleicht sind es 2-3 Stunden. Mal einen Nachmittag. Vielleicht mal einen ganzen Tag. Und in den nächsten 3 Wochen, jetzt in der Sommerzeit, vielleicht läuft ja in deinem Leben ein bisschen weniger. Dann überleg dir doch mal, so etwas einzuplanen. Oder wieder einzuplanen. Regelmässig. Ein bisschen längere Zeiten von der Stille einzubauen. Genau. Und wenn du noch etwas brauchst, mehr an Literatur, wenn du vertiefen willst, auch das gibt, glaube ich, keine Pluspunkte im Himmel. Das wäre ein englisches Buch, das heisst Invitation to Solitude and Silence. Das ist sehr gut und einfach geschrieben, kann ich empfehlen. Oder wenn dich grundsätzlich noch ein bisschen mehr interessierst für die geistlichen Übungen, das wäre ein Klassiker, Nachfolgefeiern von Richard Foster. Aber hey, es muss niemand lesen. Und füllt euch die Zeit von der Stille nicht nur mit Lesen. Das wäre so ein bisschen meine Versuchung. Also, so viel zu den praktischen Tipps. Die Band darf jetzt auf die Bühne kommen. Und ich möchte abschliessen, einfach noch mit, wie ich das so erlebt habe. Ich habe vor ungefähr 3 Jahren habe ich angefangen, bewusst so Zeiten von der Stille und vom Alleinsein in meinen Alltag versuchen einzubauen. Dort war auch noch gerade so ein bisschen Corona, das hat es noch begünstigt. Und ich habe gemerkt, wie sich etwas verändert hat in meinem Leben. Äußerlich vielleicht nicht so sehr, aber innerlich hat sich einiges verändert. Ich weiss noch, in selber Zeit oder sehr oft, ich habe mich sehr getrieben gefühlt. Ich habe gedacht, ich müsste so viel. Und ich will doch ein bekannter Pastor werden. Und ich will doch, dass mich Tausende von Leuten hören. Und ich will noch viele andere Leute kennenlernen, dass ich mich gut vernetzen kann. Und müsste noch dort hin und dort müsste ich noch treffen und so. Und ich habe mich sehr oft getrieben gefühlt. Einfach so eine innere Unruhe. Und diese Woche bin ich eigentlich am Morgen eben im Stuhl gehockt. Jesus, da bin ich. Und dann ist so eine Ruhe, so eine Zufriedenheit über mich gekommen, weil ich gespürt habe, dass sich etwas verändert hat in meinem Leben, nämlich, dass das Triebensein wie weg ist. Ich habe das Gefühl, ich bin am richtigen Ort. Ich habe das Gefühl, ich mache das Richtige. Und auch wenn noch so viel anderes könnte gemacht werden, habe ich die tiefe Überzeugung in mir drin gehabt, es ist gut, wie es ist. Und ich habe gemerkt, wie in den letzten Jahren ganz viel Ruhe in meine Seele hineingekommen ist. Auch wenn es äußerlich durchaus manchmal ein bisschen Chaos ist. Da Wochenende, meine Frau ist im Freundschaft mit Gott Wochenende. Ich habe meine Jungs, ich war gestern in der Moschee gewesen, ich habe heute predigt. Es ist nicht so, dass ich nichts zu tun habe. Aber ich spüre einfach eine tiefe innere Ruhe. Und ich glaube, kommt von dem, dass ich mir regelmäßig die Zeiten nehme. Und die sind nicht immer spektakulär. Und ich höre nicht immer Engel singen und grosse Offenbarungen von Gott. Aber die Stille und das Alleinsein macht etwas in meiner Seele, wo mich heil macht, wo mich gesund macht. Und das ist die Einladung von Jesus, und mit der möchte ich abschliessen. Jesus hat das einmal gesagt, die berühmte Einladung: Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Das ist die Einladung, die er heute auch jedem von uns zuspricht. Egal, ob du schon lange mit Jesus unterwegs bist, egal, ob du gar nicht recht weißt, ob du an den Jesus glaubst, seine Einladung ist: Komm zu mir, ich will dir Ruhe schenken für deine Seele. Ich will dir einen neuen Lebensrhythmus schenken, wo du darfst innerlich zur Ruhe kommen. Und jetzt gerade ein Weg, wie wir diese Einladung erleben dürfen, ist das Abendmahl. Wir werden nachher eine Zeit haben, wo du darfst mit Jesus das Abendmahl nehmen. Es wird 3 verschiedene Posten haben. Der Sektor da hinten darf dann hier vorne kommen. Der mittlere Sektor darf dort hinten gehen, zu 7 Posten. Und ihr hier links dürft bei 7 Posten das Abendmahl nehmen. Und das Abendmahl ist ja die Erinnerung daran, dass Jesus schon alles gemacht hat für uns. Dass wir wirklich Ruhe finden bei ihm. Dass wir Vergebung finden bei ihm. Ihn hat es alles gekostet, damit wir Frieden haben mit Gott. Damit wir Vergebung empfangen dürfen. Und ich lade dich ein. Lade dich nicht stressen. Du musst nachher nicht gerade, wenn ich Amen gesagt habe, losrennen, gehen das Abendmahl nehmen. Lade dir Zeit auch vielleicht für einen Moment von der Stille. Lass vielleicht auch etwas aufkommen in dir. Vielleicht kommen Ängste auf, vielleicht kommen Sorgen auf. Dann hat es auch Leute hinten, die gerne für dich beten. Der Fili steht und das Kriege steht. Aber lass dir vielleicht einen Moment Zeit. Und dann komm zu Jesus. Bring ihm deine Lasten, bring ihm deine Sorgen. Bring ihm all das, was dich jetzt gerade beschäftigt. Du darfst auch hinterher gehen, es hat ein Kreuz, du darfst auch etwas aufschreiben, wenn du willst. Und nachher bist du eingeladen von Jesus, Gemeinschaft zu haben, das Abendmahl zu nehmen. Und das Abendmahl ist freiwillig, aber es ist eine Aussage. Wenn du das Abendmahl nimmst, dann sagst du: Jesus ist mein Herr. Und er hat etwas zu sagen in meinem Leben. Und ich will mein Leben auf ihn ausrichten. Ich will noch beten. Jesus, danke viel Mal. Dass wir zu dir kommen und bei dir in die Ruhe kommen an dem heutigen Morgen. Und Jesus, du weißt, was jetzt vielleicht gerade in unserem Herz aufkommt: an Sorgen, an Angst, an Verzweiflung, an Sünden. Und Jesus, danke, dass wir sie nicht einfach verdrängen müssen, sondern dass wir sie zu dir bringen dürfen. Und Jesus, ich bitte dich auch, dass du allen hier innen, jedem, der zulässt, auch gerade durch die Stille durch kannst eine neue Klarheit, einen neuen Fokus geben für sein Leben. Jesus, danke vielmal. Wir brauchen dich. Wir lieben dich. Es ist so gut, dass wir zu dir gehören dürfen. Danke, dass du alles gegeben hast für uns. Und danke, dass du uns einladest an deinen Tisch, weil wir deine Freunde sind. Amen.